FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS, das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Klaus-Peter Lüttke, Jesus liebt Trans. Mein Name ist Rüdiger Wolf. Und ich bin der verantwortliche Redakteur für die Sendung. Klaus-Peter Lüttke liest heute aus Jesus liebt Trans. Transidentität in Familie und Kirchgemeinde. Der Autor Klaus-Peter Lüttke ist evangelischer Diplom-Theologe und Pfarrer der Württembergischen Landeskirche. Er und seine Frau haben 3 Kinder und wurden von der Transidentität ihres jüngsten Kindes überrascht. Als Christen haben sie den Weg zu einer gelebten Geschlechtsidentität in sein neues soziales Geschlecht mit neuem Namen unterstützt und begleitet. Klaus-Peter Lüttke ist ehrenamtlicher Elternberater im Trans-Kindernetz e.V. Zum Buch. Transidentität ist eine große Herausforderung für die Betroffenen wie für deren Umfeld in Familie und auch Kirchgemeinde. Dieses Buch versucht für Sie und die Kirchen Trans als Geschenk Gottes zu erschließen. Dabei zeigt es praktische und geistliche Wege auf. Es ist eine praktische Orientierungshilfe für Menschen mit Berührungen von Transidentität im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis. Seelsorger, Seelsorgerinnen, Pädagoginnen, Mitarbeiter und Leiterinnen in Kirchen und Freikirchen. Pfarrer Klaus-Peter Lüttke, wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?
Ich bin ein Pfarrer. Herzlichen Dank auch für die freundliche Begrüßung. Und ich schreibe viele Predigten. Aber zum Schreiben kam ich dadurch, dass ich ein anderes Buch angefangen hatte, wo mich beschäftigt hatte. Da geht es um die Schöpfung und den Schöpfer. Aber da hatte ich mir dann angewöhnt, regelmäßig zu schreiben. Und dann wurde ich von dem Thema überrascht, dass unser Kind selbst transident ist. Und da haben wir in kürzester Zeit weit über 100 Gespräche geführt mit Menschen aus unserer Kirchengemeinde, mit Menschen in unserem Umfeld. Ich bin auf andere Gemeinden zugegangen. Wir haben das versucht, in unserer Stadt zu erklären, um unserem Kind ein schönes Umfeld oder ein gutes Umfeld zu bereiten, wo es leben kann. Und dann kam endlich der Sommerurlaub und ich dachte, endlich mal Ruhe am ersten Morgen am Pool. Da juckte es mir in den Fingern. Abends habe ich mir Schulheft gekauft und nach 2 Wochen Urlaub war das Buch fertig.
Da bekommen wir jetzt sicherlich eine Kostprobe daraus.
Gerne. Wir hätten es ahnen können. Lange bevor sich unser Jüngstes von 3 Kindern als Transgender offenbart hat, hätten wir es ahnen können. Wir haben unser Kind wie unsere anderen beiden Töchter so geliebt und angenommen, wie es war. Besser gesagt, so wie wir glaubten, dass es ist, als Mädchen. Weil wir keine Erfahrung mit Transidentität hatten und kein Sensorium dafür entwickelt, fielen uns zwar manche seiner Eigenheiten auf, aber wir hinterfragten sie nicht. Warum auch? Wir sind Eltern und lieben die individuellen Züge unserer Kinder. Das macht sie als Persönlichkeiten aus und so besonders. Als Mama und Papa schätzen wir unsere Kinder wert und fördern sie nach unseren Möglichkeiten. Dazu passt auch das Evangelium der voraussetzungslosen und bedingungslosen Liebe Gottes, von dem wir uns als stellenteilendes Ehepaar inspirieren lassen. Gott liebt dich so, wie du bist. Das wollen wir nicht nur predigen, sondern so gut es geht auch leben. Dass sich unser Kind zu besonderen Anlässen freiwillig kein Kleid und auch sonst nie besonders mädchenhaft anziehen wollte oder die Mädchengeschenke an seinen Geburtstagen achtlos liegen ließ, weckte in uns keine Zweifel. Im Kindergarten spielte es fast ausschließlich mit den Jungs. Cool. Meine Frustration darüber, dass es sich vehement weigerte, die Mädchenbücher zu lesen, die unsere älteren Kinder verschlungen hatten, die Wilde Hühnerbände, Maya und Domenico, die Rubinrot-Trilogie, wusste unsere Leseratte damit wegzuwischen, andere interessante Schinken zu schmökern. Viel zu früh schon Harry Potter, gefolgt vom Herrn der Ringe, Sherlock Holmes, Shakespeare, Goethe, sehr individuell eben. Und wer legt überhaupt fest, welches Buch für welches Geschlecht geeignet sein soll? Und die Episode beim Mädchenfußball? Ist ja keine reine Männersportart mehr. Während sich ihre gleichaltrigen Freundinnen zu Mädchen entwickelten, zog sich unser Kind zurück. Aber waren das genug Indizien für die Identität unseres Kindes als Junge, von der wir Eltern noch nichts ahnten? Im Rückblick fügt sich eins ins andere. Der erste Schulranzen, der nichts Mädchenhaftes an sich haben durfte. Später die Männerrollen im Krippenspiel, dann in der Theater AG, die eifrig trainierte tiefere Stimmlage. Noch bei den jungen Shirts und Hemden dachten wir an eine vorübergehende Phase und der Kurzhaarschnitt ging einher mit einer lobenswerten Spende der güldenen Pracht für Perücken krebskranker Kinder. Unsere Gespräche über Rollenerwartungen und die Gleichberechtigung der Geschlechter waren vielleicht nicht altersgemäß, aber unser Kind war sehr früh daran interessiert. Für uns zeugte das von einer frühen Entwicklung und Weite. Bei den gemeinsamen angeschauten Fantasy-, Science-Fiction- und Action-Filmen identifizierte sich unser Kind selbstverständlich mit den Männerrollen. Nachdenklich und besorgt wurden wir aber erst, als unser Kind begann, seinen Körper abzulehnen und seinen Oberkörper zu plätten. Das war mehr als Pubertät, die wir bei den älteren Kindern wahrgenommen hatten. Es ging unserem Kind nicht gut, aber es wollte noch nicht darüber reden. Dazu zog es sich auch zu Hause mehr und mehr zurück. Alle Indizien zusammengenommen hätten uns auf die Spur Transidentität bringen können, aber wir hatten keine Ahnung. Selbst als uns seine von ihm bereits eingeweihte große Schwester am Flughafen, das übrigens sehr lesenswerte Genderheft von National Geographic, in die Hand drückte und sagte, kauft das, das könnte ihr Thema sein, blieben wir arglos. Wir ließen uns nun aber dazu überreden, einen gemeinsamen Besuch bei einem transidenten Internetfreund unseres Kindes zu erlauben, der uns durch halb Deutschland führte. Erst als uns unser Kind auf dem Weg dorthin eröffnete, ich bin transgender, F2M, female to male, fügten sich bei uns Eltern die Puzzlestücke zu einem Gesamtbild zusammen und gleichzeitig zerbrach unsere Illusion, Eltern einer 13-jährigen Tochter zu sein. Da wir immer noch keine wirkliche Ahnung hatten, folgten wir unserem Instinkt, hießen unseren Sohn in unserer Familie herzlich willkommen und bekundeten ihm unsere bedingungslose Liebe. Das war der Anfang unseres Trauerprozesses, uns von unserer vermeintlichen Tochter zu verabschieden. Unsere Gefühlswelt wollte anfänglich nicht immer wahrhaben, was wir gerade erlebten. In unseren Köpfen und Bilderalben sahen wir immer noch Bilder unserer Tochter, während unser Sohn in seiner Erinnerung als Junge unterwegs war und vieles vergessen hatte, was der Wahrnehmung seines eigenen Geschlechts nicht entsprach. Für uns Eltern war diese dicht komprimierte Zeit sehr wichtig, weil der Trauerweg erlaubt, die neue Situation auch emotional anzunehmen und zu gestalten. Hilfreich war natürlich, dass wir zwar dabei waren, unsere Tochter zu verlieren, aber nicht unser Kind. Nun hatten wir nach 13 Jahren unser ebenso von Gott geliebten Sohn gefunden. Sohn mit Sternchen. Der Stern vor dem Vornamen transidenter Menschen oder nach der Transsilbe kennzeichnet im Netz oder in der Literatur das empfundene Identitätsgeschlecht, das vom biologischen Geschlecht abweicht. Das ist nicht nur bei transidenten Menschen Thema. Es gibt Menschen, die können sich keinen der beiden Geschlechtspole zuordnen. Das kann anatomische Gründe haben, etwa bei intersexuellen Menschen, die gleichzeitig mit weiblichen und männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren werden oder auch fest in der eigenen Identität verankert sein. Andere Menschen empfinden sich beiden Geschlechtspolen zugehörig oder als geschlechtslos, neutral, irgendwo dazwischen oder kommen ins Schwimmen, wenn es um eine feste Zuordnung ihres Geschlechts geht. Sie werden im Stern hinter der Transsilbe solidarisch mitgetragen, obwohl jedes dieser Gender nicht Transidentität im eigentlichen Sinne meint. Auf der Klassenliste steht natürlich kein Sternchen vor dem Namen. Der Stern geht einher mit dem Wunschnamen des transidenten Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen. Und sollten wir das nicht alle sein? Erwünschte, geliebte Kinder? Für mich bedeutet das Sternchen vor dem Namen der Geschlechtsbezeichnung oder nach der Transsilbe deshalb auch Sternchen. Ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Klaus-Peter Lüttke, Jesus liebt Trans.
Die Änderung des sozialen Geschlechts ist für viele beobachtende Außenstehende sehr auffällig. Manche aber, wie der Klassenlehrer unseres Sohnes zum Beispiel, dem der Wandel unseres Kindes nicht als etwas Besonderes aufgefallen war, nehmen die Veränderung nicht bewusst wahr oder verbinden sie nicht mit Transidentität. Irgendwann aber kommt es, wenn kein Ortswechsel ansteht und der Abbruch aller bisherigen Beziehungen nicht in Frage kommt, zum unvermeidlichen Outing. Wir haben es gemeinsam vorbereitet. Ihr kümmert euch um die Erwachsenen, ich mich um die Gleichaltrigen, gab unser Kind den Ton an. Manche Eltern von Transkindern schreiben nach Gesprächen mit den Pädagoginnen und Pädagogen einen Brief an die Kita-Eltern oder Kindergarteneltern. In der Grundschule nutzen manche Eltern einen Elternabend. Unser Kind hat zunächst mit der Vertrauenslehrerin gesprochen und dann gemeinsam mit uns mit Klassenlehrer und Schulleitung. Daraufhin schrieben wir einen erläuternden Brief an die Lehrerinnen und Lehrer unseres Kindes und sie reagierten verständnisvoll und unterstützend. Liebe Lehrerinnen und Lehrer der Klasse 7, Sie haben bislang unser Kind unter dem Namen, ich sag ihn jetzt nicht, unterrichtet. Nun wenden wir uns an Sie, weil unser Kind mit dem Anbruch der Pubertät bemerkt hat, dass sein ihm bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht als Mädchen und der zugehörige Körper nicht mit seiner empfundenen Identität als Junge übereinstimmt. Er hat festgestellt, dass er ein Junge in einem weiblichen Körper ist. Seit Beginn der Klasse 7 hat sich unser Kind einen jungen Namen gegeben, James, den er nach und nach in seinen engsten Beziehungsnetzwerken eingeführt hat. Dazu kamen, wie Sie es miterlebt haben, ohne sich viel dabei denken zu müssen, der neue Haarschnitt und Jungenkleidung. Als wir als Familie in das Erleben von James eingeweiht wurden, mussten wir uns selbst erst damit auseinandersetzen, was Transidentität ist, uns mit anderen Eltern transidenter Kinder vernetzen und hatten auch die Gelegenheit, mit jungen und erwachsenen transidenten Menschen zu reden und uns über ihr Erleben auszutauschen. Sie haben uns geholfen, es nicht bei unserem Schock und unserer Trauer bewenden zu lassen, sondern James auf seinem Weg voll zu unterstützen. Auch James hat gleichaltrige, transidente Jugendliche kennengelernt. Transidentität ist nichts, was man sich aussucht, und es entsteht auch nicht aus einer hormonellen Laune heraus, sondern ist ein wahrscheinlich vorgeburtlich festgelegtes Identitätsmerkmal. Ich will kein Junge sein. Ich bin einer. Bei James ist die Transidentität mit einer Ablehnung seines Körpers und hohem Leidensdruck verbunden. Da wir nicht wissen, inwieweit Sie mit dem Thema Transidentität vertraut sind, hier ein paar Fakten. Seit einem Jahr hat sich unser Kind über Transidentität informiert. Transidentität ist keine Krankheit. Es hat auch nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. In der vergangenen Jahrhunderthälfte lautete der Begriff der Transidentität noch Transsexualität. Dieses Wort traf die Sache nicht richtig, weil nicht die Sexualität, sondern die eigene Identität betroffen ist. Eine von 430 Personen in Deutschland ändert den Namen und Personenstand aufgrund von Transidentität vor dem Amtsgericht. So weit sind wir noch nicht. Bis dahin sind bei James noch 2 psychiatrische Gutachten und ein Alltagstest notwendig. Und beim Alltagstest sind wir bei Ihnen als begleitende Lehrer angekommen. Nachdem die Transidentität psychotherapeutisch eindeutig diagnostiziert ist, haben wir für James einen amtlich anerkannten Ergänzungsausweis unter dem Namen James Lütke beantragt. Nun soll er psychotherapeutisch begleitet in allen Sozialräumen ganz in seiner Identität als Junge leben. In der Großfamilie ist James als Junge eingeführt. Doch weil er unter der Doppelidentität als Junge und noch als Mädchen sehr leidet, bitten wir alle, ihn in seiner neuen Identität als Junge anzunehmen, nun auch in der Schule. Er leidet sehr unter seiner aufgezwungenen Geschlechterrolle durch Schule und Umfeld. Auch der Sportunterricht sowie die Nennung seines alten Namens bereiten ihm psychische Schmerzen. Ihre Aufgabe wird sein, James bei seinem neuen Namen zu nennen und auf die richtigen Pronomen zu achten. Er, sein. Im neuen Schuljahr wird er in der neuen Schulklasse auch im Klassenbuch als James geführt werden können. Für die Übergangszeit hat James von der Schulleitung nicht nur alle Unterstützung, sondern auch einen eigenen WC-Zugang erhalten. Wenn er die Sicherheit empfindet, ohne Diskriminierung das Jungenklo besuchen zu können, wird er dies dann auch tun. Für den Sportunterricht brauchen wir neben der pädagogischen auch noch ärztliche und psychotherapeutische Unterstützung, weil unser Kind seinen Körper im falschen Geschlecht ablehnt. Der Alltagstest wird nach jetziger Rechtslage in einen Lebenslauf einfließen, den James beim Amtsgericht zur Namens- und Personenstandsänderung einreichen wird, zusammen mit den entsprechenden Gutachten. James hat die Vertrauenslehrerin selbst informiert. Den Rektor und den Klassenlehrer haben wir mit James gemeinsam aufgesucht. Nun soll noch in diesem Schuljahr sein Name und Geschlecht in der Klasse eingeführt werden, damit im nächsten Schuljahr James nicht von seinen alten Mitschülern unter seinem alten Namen angeredet wird, während er in seiner neuen Klasse als Junge beginnt. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß der Großteil seiner Mitschüler noch nicht darüber Bescheid. Dieses Coming Out steht noch bevor. Den Termin dafür wird James mit der Vertrauenslehrerin und dem Klassenlehrer absprechen. Vielleicht hält er ja ein Referat zur Transidentität im Biologieunterricht oder in einer Klassenlehrerstunde. Er wäre dazu bereit. Aus diesem Grund bitten wir Sie vorerst um Diskretion und, wenn sich James dann vor der Klasse als Junge vorgestellt hat, um Ihre volle Unterstützung. Wir sind dankbar, dass in unserem Land die Bildung in Bezug auf Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt eine der wesentlichen pädagogischen Leitlinien ist. Darum sind wir, was die nächsten Schritte an der Schule angeht, zuversichtlich. Wenn wir Sie darin unterstützen können, melden Sie sich bitte bei uns oder bei James. Es gäbe auch die Möglichkeit, vom Bundesverband Trans oder vom Transkindernetz zur Schulung der Lehrerschaft. Wir geben gerne Auskunft. Eine kurze und gute Einführung in die Thematik und um transidente Kinder und Jugendliche gibt auch www.transkindernetz.de. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Familie Lütke. An die Fachlehrerin in Biologie, wegen der Sexualkunde, Sport, den Chorleiter und Leiter der Theater AG haben wir ergänzende Briefe geschickt, die auf die besonderen Lagen in Ihrem Verantwortungsbereich Bezug genommen haben. Das Outing in der Klasse, im Chor und Theater war am selben Tag, bei dem unser Kind begleitet von der Vertrauenslehrerin und dem Religionslehrer vor der Klasse für sich selber sprach. Danach war er glücklich und platt. Tags darauf ging er unter neuem Namen zum ersten Konfirmandenunterricht. Er wechselte vom Alt 2 in den Tenor und in die Jungengruppe des geschlechtsgetrennten Sportunterrichts. Die Fragen ums Umziehen in der Kabine hat die Schule im Einvernehmen mit unserem Kind selbst gelöst. Der Sportunterricht im Identitätsgeschlecht ist für unser Kind sehr wertvoll. Die Schule ermöglichte auch den Namenswechsel in der Klassenliste und im Zeugnis, obwohl wir noch keinen amtsgerichtlichen Bescheid vorlegen können. Aber sie handelte pädagogisch und nicht von Ängsten geleitet. Wichtig ist es, sich für die Gespräche mit der Kindertagesstätte, dem Kindergarten und der Schulleitung gut zu informieren und sorgfältig vorzubereiten, da es für sie oftmals eine Erstbegegnung mit Transidentität ist. Den Vorbehalten und Unsicherheiten seitens der Pädagoginnen und Pädagogen kann mit Klarheit und Sicherheit seitens der Eltern begegnet werden. Die Transidentitätsnetzwerke helfen gerne auch mit Schulberatungen. Für die Eltern und anderen Erwachsenen haben wir den Weg des Gespräches gesucht, soweit unsere Kräfte und Zeit reichten. Das war eine sehr intensive Zeit. Vorangegangen war die Einführung unseres Sohnes in unserer erweiterten Familie, wobei wir in ihr zunächst von begeisterter Zustimmung bis hin zu großen Sorgen und Kritik auf die ganze Bandbreite emotionaler und kognitiver Empfindungen gestoßen sind. Das bedeutete natürlich noch mehr Gespräche und viel nachzuarbeiten und nachzulernen, weil wir uns selbst in vielen Punkten erst schlau machen mussten, über die wir selbst noch keine Ahnung hatten. Das Outing ist ein intensiver Prozess, der in künftigen Schulen oder später im Beruf nicht mehr wiederholt werden muss. Ist der Transformationsprozess abgeschlossen, geht das biologische Geburtsgeschlecht niemandem mehr etwas an. Die Namens- und Personenstandsänderung vor dem Amtsgericht wird im Rahmen einer Prozesskostenhilfe von diesem bezahlt, wenn die Eltern oder der transidente Erwachsene dafür nicht aufkommen können. Dennoch ist der Weg vor dem Amtsgericht in Deutschland heute noch sehr aufwendig. Zwei kostenintensive, unabhängige psychiatrische Gutachten sind zu erstellen. Dazu kommt der Alltagstest in allen sozialen Bezügen mit einem dazugehörigen ausführlichen Lebenslauf des Kindes oder des Erwachsenen. Manche Amtsgerichte kommen den Betroffenen freundlich entgegen, andere bauen weitere Hürden auf. Ein neueres Transsexuellengesetz, das die Selbstbestimmung transidenter Kinder und Erwachsener ernst nimmt und nicht solche teure Mehrfachhürden aufbaut, wäre dringend wünschenswert. Aber so oder so schließt dieser Schritt das Outing ab. Nun gilt es ganz und gar, in der empfundenen Geschlechtsidentität zu leben.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Klaus-Peter Lüttke, Jesus liebt Trans.
Als Eltern haben wir unserem Kind gerne geholfen, ein soziales Umfeld zu schaffen, in dem er als Junge Annahme und Akzeptanz erfährt. Doch würde das auch in der Kirche gelingen? Gelten hier nicht feste biblische Vorstellungen, dass Gott Mann und Frau geschaffen habe und damit basta? Die Bibel ändert sich doch nicht mit der heutigen Annahme eines transidenten Geschlechts. Fällt dann unser Kind aus der biblischen Tradition heraus oder womöglich gar aus der Gnade? Mit solchen Fragen konfrontiert, suchten wir den Kontakt zu jungen transidenten Christinnen, um mit ihnen zu reden, sie zu befragen und mit ihnen gemeinsam die Bibel zu lesen. Uns beruhigte zutiefst, wie fröhlich und unbeschwert viele von ihnen waren, mit welchem tiefen Ernst und mit welcher Freude sie immer noch glaubten und Bibel lasen und dass sie dabei keine andere Bibel und keinen anderen Glauben besaßen als wir. Wir standen auf derselben Grundlage. Und doch rückten bei ihnen andere Bibelstellen in den Fokus, die ich bislang noch nicht auf dem Schirm hatte. Pharisäer befragten Jesus in Ehefragen ausführlich, bis sie ihn auf das Problem der Ausnahmetatbestände der Ehe hingeführt hatten. Ausgrenzung und Absonderung waren ihre eigenen, engen Möglichkeiten, mit Menschen umzugehen, die anders waren als sie selbst. Jesus dagegen öffnete ihnen und uns die Augen für eine differenzierende und wertschätzende Wahrnehmung. In Matthäus 19, Vers 12 sagt er, es gebe Menschen mit einem von Geburt an außergewöhnlichem Geschlecht. Manchen Menschen sei das Geschlecht gewaltsam genommen worden, und manche verzichteten freiwillig auf Geschlechtsfestlegungen um des Reiches Gottes willen. Unter die letzten der drei Gruppen zähle ich auch Jesus oder später Paulus, die frei von einer Partnerschaft allen Menschen, Frauen, Männern wie anderen, vorbehaltlos begegnen wollten. Und nach seiner Aufzählung verflucht Jesus keine dieser Gruppen, wie es sich vielleicht manche Pharisäer gewünscht hätten, sondern erklärt sie für normal. Wer es fassen kann, der fasse es. Wer sie annehmen kann, der nehme sie an. Jesus liebt Transmenschen und will nicht, dass sie gegen ihre Identität leben, die er als Schöpfer in sie hineingelegt hat. Dass Jesus Transmenschen liebt, spiegelt sich auch beim Apostel Paulus wider. Nachdem er die voraussetzungslose und bedingungslose Liebe Gottes im Glauben an Jesus Christus festgehalten hat, erklärt er in Galater 3 für die getauften Kinder Gottes, dass vor Gott die Unterschiede zwischen den Menschen nicht mehr zählten. Das gelte sowohl für die ethische oder soziale Herkunft als auch für das Geschlecht. Hier ist weder Mann noch Frau. Vor Gottes liebenden Augen haben trennende Gendergrenzen keinen Bestand. Gott liebt demnach auch transidente Menschen in gleicher Weise wie andere Frauen und Männer. Christliche Werte machen sich zuallererst am Leben von Jesus Christus fest, wie es in den Evangelien geschildert wird. Er nahm Menschen vorbehaltlos wahr und schenkte ihnen seine und damit Gottes voraussetzungslose und bedingungslose Liebe. Dabei überwand er ethnische, kulturelle, religiöse, Gender- und Landesgrenzen. Er begegnete Frauen wie Männern gleichberechtigt und etliche Frauen folgten ihm nach wie Männer ihrem Rabbi. Das war zu seiner Zeit einmalig. Jesus setzte sogar Frauen als die ersten Evangeliumsverkündigerinnen seiner Auferstehung ein. Er bezog Stellung für den Schutz von Kindern, für die Familie und für die Ehe zwischen Frauen und Männern. Gleichzeitig warb er für die Akzeptanz von Menschen mit einem für ihre Zeit außergewöhnlichem Geschlecht. Transgender-Frauen, Männer und Kinder schließt das mit ein. Sprechen wir von christlichen Werten auf der Grundlage der Evangelien, schließt das also die Annahme der Gendervielfalt mit ein. Jesus lebte auch vor, wie mit den Geboten des Ersten Testaments umzugehen ist. Viele davon sind zeitgeschichtlich zu verstehen oder haben eher hygienische Gründe. Jesus sieht die Reinheitsgebote deshalb nicht als striktes Gesetz, drückt ein Auge zu, wenn seine Jünger sich nicht die Hände vor dem Essen gewaschen haben. Er fragte stets danach, was hinter einem Gebot steht. Die Sabbatgesetze seien für den Menschen gemacht, nicht um ihn zu drangsalieren. Wenn es einem Menschen nicht gut gehe, habe tätige Liebe an ihm Vorrang vor dem Arbeitsverbot. Und dennoch hebt Jesus die Gebote nicht auf, ohne ihren Platz mit Liebe und Leben zu füllen. Etwa mit seinem selbstverständlichen Gang in die Synagoge am Sabbat, um sich unter die Liebe Gottes zu stellen oder um sie dort selbst vorzuleben. Wenn Jesus ein Gebot als liebloses Verbot vorgehalten wird, wehrt er sich dagegen. Wenn nicht die Liebe zu Gott, zur Schöpfung oder zum Menschen im Tun des Gesetzes sichtbar wird, hat es für Jesus keine Geltung. Das gilt bei ihm auch für die Reinheitsgebote, unter die die meisten Sexualität betreffenden Vorschriften des Ersten Testaments fallen. Wir Christen haben diesen von der Liebe geprägten freien Umgang von Jesus mit den Geboten übernommen, auch bezüglich der Frage nach dem Crossdressing. In Mode- und Kleiderfragen trugen christliche und pietätvolle Frauen und Männer der vergangenen Jahrhunderte mal Röcke, mal Hosen, mal langes Haar, mal kurzes Haar. Die kulturellen Vorstellungen von männlich und weiblich ändern sich andauernd und wenn ein Transmädchen Mädchenkleidung trägt, fällt sie ohnehin nicht unter das biblische Verbot, da sie ja ein Mädchen ist. Außerdem ist das Prinzip der Liebe aus solch einem Verbot nicht abzulesen. Kaum ein christliches Ehepaar schläft während der Menstruation der Frau in getrennten Betten oder verzichtet auf Zärtlichkeiten, obwohl dies nach dem Mosegesetz gar nicht geht. Das ist die liebevolle, die christliche Freiheit im Umgang mit dem Reinheits-, mit den Heiligkeits- und Schutzvorschriften des Ersten Testaments. Jesus hat nicht zu allen ethischen Fragestellungen Stellung bezogen und nach seinem irdischen Auftreten taten sich neue auf. Die neutestamentlichen Schriften nach den Evangelien nehmen deshalb Bezug auf seine grundlegenden Werte und erheben anhand seiner beispielhaften Lehren die Freiheit und Liebe zum Prinzip christusgemäßen Handelns. Die Freiheit, alles zu tun und zu lassen, wenn damit die Liebe gegenüber Gott, den Menschen und der ganzen Schöpfung größer gemacht wird. Als Leitgebote nannte Jesus die Liebe zu Gott, zu den Menschen und die liebevolle Selbstannahme. alle weiteren. Auch die 10 Gebote sind nur insofern christliche Merksätze, wenn das ihnen zugrunde liegende Prinzip der Liebe durch deren Anwendung auch sichtbar wird. Wenn die herausragende Schöpfungsordnung des Zusammenlebens ausschließlich biologischer Frauen und Männer zur christlichen Sexualmoral erhoben werden sollte, steht darüber immer noch die Frage, ob dies im Einzelfall auch der Jesusliebe entspricht, die in der christlichen Ethik über allen Geboten steht. Aber selbst wenn wir in dieser Frage von Christus absähen, dann müssten wir bei Adam und Eva, dem biblischen Urehepaar, dennoch genauer hinschauen. Dem zum Ebenbild Gottes geschaffenen Uradam musste Eva erst entnommen werden, um zu seinem männlichen Geschlecht zu finden. Also durchlief er ebenso wie Eva erst eine Transformation, bis sie beide den Menschen unterschiedlicher Geschlechter entsprachen, die für die Sexualmoral in der Kirche beispielgebend wurden. Mit ihrer Transformation durch den Schöpfer erlebten sie einen Prozess, den Transidente auf dem Weg zu ihrem Identitätsgeschlecht Eva und Adam gut nachempfinden können. Die Wertschätzung von Transidentität gehört somit zu jeder christlichen Ethik. Die Angst einiger Christinnen und Christen vor ethischer Beliebigkeit, wenn sie transidente Menschen und Christinnen liebevoll annehmen, ist völlig unbegründet. Trans ändert nichts an den christlichen Werten von Liebe, Treue und Vergebungsbereitschaft. Eine Sexualmoral hingegen, die sich lieblos von Menschen ihrer Genderidentität wegen abgrenzt, kann nicht christlich genannt werden. Das ändert nicht alles, aber gibt transidenten Menschen und Menschen anderer Gender im Sinne von Jesus ihren Platz und ihre Heimat in der Kirche zurück. Sie hat im lieblosen Umgang mit Menschen besonderer Gender und sexueller Orientierung Schuld auf sich geladen und sollte sich dazu bekennen. Wertvoll werden solche Bekenntnisse, wenn sie im engen Dialog mit dem Betroffenen erarbeitet werden, da nur er Versöhnung und Heilungsarbeit ermöglicht.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Klaus-Peter Lüttke mit dem Buch Jesus liebt Trans. Aus dem Publikum ist jetzt dazugekommen Isabel Alvin, also Alvin Isabel, selbst transsexuell, 47 Jahre alt und hat mit 42 Coming Out gehabt. Und ich gebe jetzt einfach die Diskussion zwischen Alvin Isabel und Klaus-Peter Lüttke frei.
Ja, schön, dass du da bist.
Freue mich auch.
Ja.
Meine Sache ist, was ich daraus gelernt habe, ich bin aus meinem Prozess sowas von stark geworden einfach. Ich muss als erstes sagen, ich bin auch komplett geoutet, ohne groß viel Hilfe. Ich hatte ein halbes Jahr Therapie gemacht, mich darauf vorzubereiten für das Outing vor meinen Eltern. Ich bin Künstler, ich habe andere Freiheiten, die viele Leute vielleicht nicht haben, die eingebunden sind in bestimmte Klassen, Firmen oder Betriebsverbände, alles drum und dran. Die Probleme hatte ich nicht, aber zu meinen Eltern waren die größten Probleme oder die größte Angst und Sorge, die ich dafür hatte. Was ich durch meine Partnerin gelernt habe, was auch Jesus gesagt hat, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und das hat mich tausende an Tränen gekostet. Und seit ich das geschafft habe, ist die Welt viel leichter geworden. Ich weiß, dass mein Umfeld liebt mich, mein Herr und Gott liebt mich. Jetzt muss ich mich selbst noch lieben. Darauf kam es bei mir.
Das ist schön. Also ich erlebe es auch bei unserem Kind, dass es ihm jetzt viel, viel besser geht. Die Transidentität ist für ihn gar kein Thema mehr. Also er lebt in dem Geschlecht, in dem er lebt. Für ihn ist es eher noch ein Problem, dass sein Körper nicht passt. Aber da ist er auf dem Weg. Es ist noch ein langer Weg für ihn. Er möchte Veränderung für sich. Das will jeder und braucht jeder ganz persönlich, so wie sie oder wie er es braucht. Und da sind wir auch ganz froh als Eltern, dass es unserem Kind besser geht und dass unser Kind wieder Lebensfreude hat und dass unser Kind jetzt Sozialkontakte hat, die tragfähig sind und ja, eingebunden ist auch in unsere Stadt.
Was ich wichtig finde, ist von den Leuten, die gerade in pastoraler Pflicht einfach sind, den Leuten wirklich beibringen sollen, zu leben und sich selbst auch zu lieben. Ja, ich kann meinen Nächsten bloß lieben, wenn ich mich selbst liebe. Ich finde, da kommt immer dieses Ja, aber man müsste eigentlich andersrum fragen, sagen, aber, ja. Aber ich finde die Richtung einfach besser, den Leuten einfach Schwung zu geben fürs Leben. Wenn ich mich im Spiegel sehe, ich weiß mal nicht, sehe ich einen Mann, sehe ich eine Frau einfach, ich kann an mir dran rumspielen, wie ich will, ich kann Hormone nehmen, wie ich will. Es wird nie diese da rauskommen, die, wo man sagt, kein Zweifel, eindeutig, ganz eindeutig, will ich nicht, muss ich nicht. Ich muss es nicht zum Thema machen, mit das bloß rede, ich bin da, ohne Thema.
Diese Annahme und Selbstannahme ist vielleicht auch ein großes Thema für uns Pastorinnen und Pastoren. Wir geben immer so viel, wir tun alles für andere und sind vielleicht manchmal nicht immer dafür offen, auch erstmal nach uns zu schauen. Aber ich merke auch in den Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen meiner Kirche und anderer Kirchen, dass das Wissen darüber, dass es andere Gender gibt, dass es ein Leben gibt außerhalb dieser biologischen Polaritäten von Frau und Mann, dass es dieses Wissen manchmal gar nicht gibt. Ich frage manchmal meine Gesprächspartner, was hast du denn gelernt damals in der Schule im Biologieunterricht und was weißt du? Und viele hatten, obwohl das im Lehrplan war, entweder keinen Aufklärungsunterricht an der Schule und viele haben sich nicht drum gekümmert. Und erst jetzt, wo sich die Medien langsam öffnen für dieses Thema, gibt es erst Begegnungen damit und auch die Wahrnehmung, huch, es gibt andere Menschen, auch unter uns?
Ich denke mal, das ist auch ein Stück weit eine Sache von der schwäbischen Mentalität. Ich bin selbst kein Schwabe. Was ich bei den Schwaben entdeckt habe, man sagt, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Gott hat gesagt, es ist gut. Er hat gesagt, ersten Tag, es war gut, zweiten Tag, es war gut. Und dann, als er Mensch gemacht hat, hat er gesagt, es ist schlecht, dass er alleine lebt. Er soll in Partnerschaft leben. Aber Gott hat immer gesagt, es ist gut. Und der Schwabe sagt, es ist schlecht. Ich bin Künstler. Wenn ich jemandem ein Bild zeige, sagt, gefällt es, sagt er nicht schlecht. Ich sage, ist es jetzt gut oder ist es, oder wie, kann man lassen?
Ja, das ist für mich auch ein persönliches, geistliches Anliegen. Einerseits für die Transidenten Gott erstmal zu loben, ihn zu preisen, dass er sie so wunderbar geschaffen hat. So originell, so einzigartig. Und auch den Christinnen und Christen, die anders empfinden vielleicht, als andere es wollen, ihnen einfach den Mut mit auf den Weg zu geben. Danke Gott dafür, wie du bist und wer du bist. Und dieses sich öffnen auch Gott gegenüber gibt nochmal einen Schwung, mehr Kraft, auch gegen manche Widerstände dann zu leben.
Eine Christin hat zu mir in meinem Outing-Prozess hat sie gesagt, Gott liebt dich. Und deswegen werde ich dich auch lieben, so wow, wie du bist. Und das gibt so viel Energie und Kraft, nicht bloß für den nächsten Tag.
Ja, und uns, wir sind ja in so einer komischen Rolle als Pfarrfamilie, wir leben öffentlich. Der Glaube unserer Kinder ist nicht automatisch der, den wir haben. Und unsere Kinder haben immer gesagt, den Beruf, den habt ihr euch ausgesucht. Und als unser Kind an der Schule vor dem Outing gemerkt hat, es gibt auch homophobe Stimmung, auch unter Christinnen und Christen oder transphobe Stimmung, da hatte unser Kind Angst vor diesem Glauben und hat gesagt, ja, ich will vielleicht gar nicht konfirmiert werden. Und wir haben versucht zu überreden und zu sagen, tu es doch. Und wir versuchen, in diese Kirche hineinzuwirken. Und dass es dann geklappt hat und dass wir dann die Konfirmation am Ende feiern konnten. Und der Name unseres Kindes, James, hing dann ein ganzes Jahr lang in der Kirche neben den anderen. Ich hoffe einfach, dass dadurch auch diese Annahme von Gott, geliebt zu sein, auch in das Herz von unserem Kind mehr gedrungen ist, als es selber erwartet hat von der Kirche.
Kirche sind eigentlich auch bloß Menschen, letztendlich, wenn man drauf ankommt. Ich bin eigentlich schon immer Freikirchen drin gewesen. Als ich dann gemerkt habe, es ist jetzt dran, dass ich es sagen muss. Ich habe 20 Jahre Musik gemacht in Freikirchen. Ich habe Gitarre gespielt auf der Bühne. Ich habe mich von meinem Dienst zurückgezogen. Meine Partnerschaft ist in die Brüche gegangen, egal ob das mit meiner Transidentität zu tun hat, aber es ist halt so passiert. Und ich habe mich dann im Gemeindeforum geoutet. Ich habe zu denen gesagt, ich bin transident oder transsexuell, egal wie ihr es bezeichnen wollt. Ich kann nichts dafür, ich bin so, ich fühle mich so. Redet bitte mit mir, nicht über mich. Und dann sind einige auf mich zugekommen, haben gratuliert für den Mut, den ich habe. Und andere haben mich so mit Handschuhen so an, so, naja, bleib mir fern, es ist vielleicht doch irgendwas nicht so gut wie dann. Aber es war mir dann egal.
so haben wir es auch ähnlich erlebt in zum einen erstmal in der Landeskirche, dass manche erstmal Abstand gesucht haben, weil es für sie was völlig Neues war. Und wir haben uns in manchen Wochen, wo wir Unterstützung gebraucht hätten oder so, sie nicht von den Leuten bekommen, wo wir es uns gewünscht hätten. Nach und nach haben sie dann mit uns diesen Weg gehen können. Wir waren ja nah dran, wir haben das mit unserem Kind Tag für Tag erlebt. Andere kannten unser Kind von den Festen und ab und zu mal für Gelegenheiten. Die brauchten einfach mehr Zeit. Und unsere Aufgabe war es, unseren Freunden und unserer Familie, da wo es Widerstände gab, erstmal Zeit zu geben und ihnen Liebe zu geben, ihnen Informationen zu geben. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Und ich merke auch in manchen Freikirchen, wo ich im Gespräch bin, es tun sich nicht alle leicht, weil sie ihr Leben lang was anderes gehört haben. Wir haben gehört, es gibt Frau und Mann und dazwischen gab es gar keine Vorstellung, dass es was geben könnte. Oder was heißt dazwischen? Du bist ja auch Mann, aber andere Gender, andere Orientierungen. Da erstmal die Liebe Gottes reinzusprechen, das sehe ich gerade auch als eine Aufgabe an, wo ich versuche gerade hineinzuwirken und ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich für jeden, der sagt, ich bin bereit, mit dir zu reden und es werden immer mehr.
Ich bin da auch relativ bibelfest und ich kenne diese Stellen, die dann die Transmenschen um die Ohren kriegen. Du sollst als Mann keine Frauenkleider tragen, wo ich dann sage, naja, guck mal den Priester an oder sowas. Außerdem fühle ich mich nicht als Mann. Letzten Endes, oder warum dürfen Frauen eigentlich Röcke tragen? Ist einfach eine ganz normale Geschichte. Und dann komme ich mit so Bibelstellen, kriege man dann um die Ohren und dann sage ich, ja, es gibt viele andere Stellen, die man dann auch so auslegen könnte wie früher, einfach wo die Leute ins Schwimmen geraten einfach. Das Schlimmste finde ich noch, wenn da ein Politikum draus gemacht wird. Die eine Partei ist halt so, die böse Partei. Und die da einfach, aber es geht um unser Umfeld. Es geht um die Leute, mit denen wir Berührung haben, die tagtäglich begegnen.
Ja. Ja, ich wurde neulich gefragt, was du da über Adam und Eva schreibst, das ist ja unmöglich. Was hast du für eine Schriftauslegung? Ich sagte, hier eine ganz wortwörtliche. Das ist doch das, was du auch hast. Was du auch machst, die Bibel einfach mal kindlich erstmal zu lesen. Und wenn ich mich drauf einlasse und nicht das vorgefasste Denken habe, sondern lese vom Anfang der Bibel an und mich einlasse auf das, was Jesus gesagt hat, mich einlasse auf das, was Paulus gesagt hat, dann entdecke ich einfach diese Spur, diesen roten Faden der Liebe Gottes allen Menschen gegenüber. Selbst denen, denen wir es manchmal gar nicht zutrauen, dass sie auch von Gott geliebt sein sollen.
Vom 1. Mose bis zur Offenbarung geht
es. Bis zum Schluss, ja.
Klaus-Peter Lüttke, heute mit Jesus liebt Trans. Ich freue mich, dass zur Diskussion noch Alvin Isabel hinzugestoßen ist. Diese Sendung wird wiederholt. Wir kommen langsam zum Ende, deswegen weise ich schon darauf hin. Am 19. Juli um 10 Uhr. Am 23. Juli um 23 Uhr und am 3. August um 14 Uhr. Die Lesebühne selbst tritt ein bisschen in die Sommerpause. Im August wird Oliver Schwarz im Rahmen des Literatursommers 2018 eine Sendung bringen zum Thema Frauen in der Literatur. Das ironische Feature überschreibende Frauen überträgt eine fiktive Talkshow aus dem Jahr 3018. Rahmenhandlung: in einer fernen Zukunft ist alles umgedreht. Männer sorgen für das Wohl der Familie, während Frauen die Geschichte der Welt lenken und die Bereiche Kunst und Literatur dominieren. Auch die September-Live-Lesebühne mit Laura Huber, Ein kleines bisschen Leben, Mein Weg aus der Magersucht, wird ausfallen. Hintergrund ist folgendes: am 9. September haben wir Stadtfest und Radio Fips wird live vom Stadtfest senden. Aber diese Sendung von Laura Huber nehmen wir auf und es wird dann in Wiederholungen gesendet. Ich freue mich nochmals ganz herzlich auf Ihren allseitigen Besuch. Wir hatten auch Publikum. Das Publikum darf sich jetzt auch mal bemerkbar machen, lautstark, damit man hört, dass wir Publikum hatten. Herr Lüttke, haben Sie noch ein Schlusswort?
Ja, ich freue mich für diese Bühne, dass ich einfach drüber reden konnte, dass ich aus meinem Buch vorlesen konnte. Es gibt sehr viele Hilfen für betroffene Familien. Das Transkindernetz bei Kindern und Jugendlichen ist wirklich eine gute Ansprechbasis, wo man auch Hilfe und Unterstützung bekommt. Da können auch Schulen andocken und sagen, wir brauchen Beratung, wir sind noch hilflos. Und haben Sie einfach keine Angst vor den Menschen da draußen. Sie sind von Gott geliebt, so wie Sie auch.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Lesebühne. Ich freue mich auf die nächste.